Literaturcafé.de und Börsenblatt.net, das Online-Magazin für den deutschen Buchhandel, präsentieren den
Buchmesse-Podcast 2007.
Mit freundlicher Unterstützung von BOD.de, einfach veröffentlichen. Und Jokers.de, gute Bücher restlos günstig.
Am Stand des Hansa Verlages rede ich jetzt, ich behaupte es einfach mal, mit sicherlich einem der wichtigsten und bedeutendsten deutschsprachigen Autoren derzeit. Er hat auch einen der wichtigsten Preise in diesem Jahr gewonnen, nämlich den Büchnerpreis. Er war auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, das heißt unter den 6 Auserwählten, hat diesen nicht bekommen, aber er ist mit Preisen auch in der Vergangenheit immer wieder überhäuft worden. Ich begrüße Martin Mosebach. Hallo, Herr Mosebach.
Tag. Guten Tag.
Der Mond und das Mädchen heißt der aktuelle Roman, der kurz nachdem Sie, glaube ich, den Büchnerpreis bekommen haben, erschienen ist.
Ja.
Der Mond und das Mädchen ist eine Geschichte, die hier in Frankfurt spielt. Ein junges Paar zieht in diese Stadt, wobei dieser Umzug sich etwas schwierig gestaltet, weil eigentlich zunächst mal nur er, der Mann, hier in die Stadt zieht und nach einer Wohnung sucht. Interessanterweise hat er einen neuen Job bekommen, natürlich, wie soll es in Frankfurt anders sein, bei einer Bank. Und seine Frau macht sozusagen nun mit seiner Schwiegermutter die Hochzeitsreise, wenn man so will, nach Italien, weil er selbst muss sich ja um den neuen Job kümmern, hat also gar keine Zeit dafür. So fängt das Ganze an und da ist ja schon mal ein Keim gelegt, dass das Ganze nicht gut gehen kann. Bewusst schon am Anfang von Ihnen so inszeniert?
Ja, im Nachhinein würde man sagen, das war schon ein irgendwie fataler Anfang. Im Anfang, von vorne die Geschichte gelesen, wirkt das alles ganz zwanglos und praktisch und vernünftig und gar nicht irgendwie krisenhaft. Und die Krise kommt auch gar nicht, weil dieses Paar sich plötzlich nicht mehr lieben würde, die natürlich schon lange vor ihrer Ehe zusammengekommen sind, sondern weil da etwas Irritierendes von außen hereintritt in diese Verbindung. Dinge, die sich gar nicht genau sistieren lassen. Einflüsse verschiedenster Art, die plötzlich eine kleine Katastrophe herbeiführen.
Es kündigt sich ganz harmlos an. Wie gehen Sie das an als Schriftsteller, an so eine Geschichte? Sind Sie jemand, der das schon durchplant oder lassen Sie diese beiden Hauptfiguren, die natürlich auch noch anderen Figuren in diesem Roman begegnen, einfach zunächst mal agieren und Sie schauen als Schriftsteller, wohin Sie das treibt?
Ich unterscheide in meinen Romanen die gewachsenen Bücher von den geplanten Büchern. Und normalerweise sind meine Bücher ein bisschen umfangreicher. Das, was ich wirklich unter einem Roman verstehe. Und hier habe ich nun wirklich mal ein Experiment für mich gemacht, eine novellistische Form, eine Novelle ist es eigentlich sehr viel mehr als ein Roman, obwohl Roman vorne drauf steht, ein auf ein Ziel hin durcherzähltes Stück. Das Buch heißt nicht umsonst Der Mond und das Mädchen. Es ist in einem Mondzyklus geschrieben und der Mondzyklus spielt auch eine große Rolle in dieser Erzählung. Die Geschichte beginnt bei Vollmond und endet bei Neumond. Und in dieser Zeit habe ich das auch geschrieben und um das so machen zu können, musste ich diesen Roman natürlich sehr genau, diese Erzählung, diese Novelle sehr genau vorher planen. Also hier, dieses Buch habe ich tatsächlich einmal geplant.
Ich habe auch gelesen, obwohl ich das nicht wusste, und ich muss auch sagen, es ist eigentlich auch als Leser nicht wichtig, dass Sie es dem Sommernachtstraum von Shakespeare nachempfunden haben oder als Hommage sehen.
Nein, so, es ist umgekehrt gewesen. Als ich dieses geschrieben habe, da kam mir, ich sah die Atmosphäre, die brütende Hitze, die Nacht, den Mond, den kleiner werdenden Mond, den Neumond. Ich sah die Dämonen, ich sah die Verwirrung der jungen Paare, die Verwirrung der Gefühle, wie man sagen könnte. Und ich sagte mir, das ist ja eigentlich eine Art Sommernachtstraum. Das war sozusagen aber mitten in der Stadt, ein Sommernachtsraum, nicht im Ardennerwald, sondern in einem unattraktiven, heißen Viertel, in dem es zu heiß ist, um nachts ins Bett zu gehen.
Wobei der Roman tatsächlich leinenhaft, also sprachlich auch wunderbar, graziös, leinenhaft, dünn daherkommt. Man ist beim Lesen sofort drin in dieser Geschichte mit dieser Vorahnung, oh, das geht irgendwie nicht gut. Einige Besprechungen schreiben teilweise auch von Liebesgeschichte. Würden Sie, Sie haben vorhin das Wort auch schon mal verwendet, würden Sie das Ganze denn noch als Liebesgeschichte, als Liebe sehen? Oder ist da schon etwas zwischen diesen beiden, was das Wort Liebe eigentlich nicht mehr das Richtige sein lässt?
Ja, Liebe ist ja immer mit einer Fülle von anderen Motiven verbunden, die auch da hineinspielen. Aber eine klassische Liebesgeschichte ist dies hier nicht. Dies ist eine Geschichte, wie ein Paar, das sich liebt, durch rätselhaft bleibende Umstände in eine Entzweiung gerät. Und da würde ich sagen, das würde ich jetzt ich noch nicht unter die klassische Liebesgeschichte subsumieren, einen solchen Vorgang.
Dieses Rätselhafte, was, wenn ich Sie jetzt so reden höre, auch für Sie als Autor in gewisser Weise ein bisschen rätselhaft bleibt, ist das tatsächlich so oder haben Sie durchaus schon den Plan, was denn nun dahinter steckt? Oder bleibt es auch für Sie als Autor rätselhaft, was mit diesen Personen eigentlich auf diesen Seiten passiert?
Also generell könnte man ja sagen, schöner Satz, der Autor, der sich interpretiert, geht unter sein Niveau. Das tut er tatsächlich, denn wenn sich ein Buch, eine Erzählung, eine Konstruktion auf eine Erklärung reduzieren ließe, dann hätte er das Buch nicht schreiben müssen. Also wenn da nicht alle Elemente dazu erforderlich wären. Aber in diesem Fall, ich will mich nicht verstecken, mir ist wirklich alles, was in diesem Buch geschieht, als notwendig erschienen. Aber es ist mir auch rätselhaft geblieben.
Das Buch spielt, wie viele Ihrer Werke, Sie schreiben ja, man muss es vielleicht erwähnen, nicht nur Romane, sondern vom Opernlibretto, Essays bis hin zu Drehbüchern, die unterschiedlichsten Dinge. Das Buch spielt in Frankfurt, wie viele Ihrer Werke. Ist Frankfurt hier wichtig oder könnte die Geschichte für Sie auch an einem anderen Ort spielen?
Hier ist die Geschichte in Frankfurt vielleicht noch etwas wichtiger als in meinen anderen Büchern, die auch in Frankfurt spielen und wo Frankfurt einfach die selbstverständliche Kulisse ist, das Aquarium, in dem meine Figuren eben herumplanschen. Aber hier war erforderlich so eine Atmosphäre, in der die selbstverständliche Kohabitation mit Menschen anderer Völker vollkommen natürlich und glaubwürdig wirkt. Und es ist in dieser Form vielleicht, obwohl es man das auch vielleicht auch in Köln oder in Berlin hätte ansiedeln können, aber doch auch ein Frankfurter Phänomen, diese Art Selbstverständlichkeit.
Als ich im Vorfeld gesagt habe, Gespräch auch mit Martin Mosebach, fällt immer wieder das Stichwort, oh, Martin Mosebach, ein unheimlich konservativer Mann. Dieser Ruf eilt Ihnen offensichtlich voraus, oder würden Sie sich selbst auch als konservativ bezeichnen? Und was heißt das für Sie?
Ja, konservativ ist ja eigentlich ein politischer Begriff. Ich sehe jetzt gar keine konservative politische Kraft in Deutschland und eigentlich auch nicht in Europa, die eine politische Option bieten würde. Insofern wüsste ich gar nicht, welcher politischen Richtung ich da nun zuzuordnen wäre. Es verteilen sich auch konservative Motive jetzt ganz anders, sind an den überraschendsten Orten zum Teil wiederzufinden, gar nicht mehr so leicht in einer bestimmten Richtung zu ordnen. Ich habe aus so einer Art Überdruss immer wieder gefragt zu werden, ob ich konservativ sei, was ich meistens an ganz oberflächlichen Merkmalen festmachte, von Leuten stammte, die meine Bücher nicht gelesen haben. habe ich dann gesagt, nein, ich bin nicht konservativ, ich bin reaktionär. Ja, und was wäre reaktionär? Reaktionär ist der Glaube an die Imperfektibilität des Menschen und der menschlichen Gesellschaft. Das ist tatsächlich eine Überzeugung, die ich wirklich habe. Der Mensch ist unvollkommen und dem Menschen ist zu misstrauen.
Wobei diese Haltung, glaube ich, in vielen philosophischen Richtungen zu finden ist.
Sie, ja, natürlich. Ja.
Sie werden ja auch immer wieder verbunden oder haben sich ja auch ausgesprochen im Rahmen katholische Kirche. Ja. Sie haben, glaube ich, auch dafür plädiert, dass die katholische Kirche oder mal vereinfacht gesagt wieder Reiz gewinnt, wenn sie einfach ein bisschen mysteriöser wird, wieder ein bisschen lateinisch gesprochen wird, um vielleicht auch anderen Religionen entgegenzutreten.
Ich habe gesagt, dass die katholische Kirche ihr Wesen verloren hat, ihr Wesen in Gefahr gebracht hat, zumindest als sie ihren überlieferten, über 1500 Jahre alten Ritus mit einem Federstrich abgeschafft hat. Das ist auch so eine Sache. Ich habe für die Wiederzulassung dieses Ritus gestritten. Und das war keine konservative Tat, denn dieser Ritus war weg. Und ein Konservativer bewahrt etwas, was da ist. Dies war aber nicht mehr da. Also dies war eine avantgardistische Anstrengung. Und die ja gegenwärtig sogar in dem Maß, wie es möglich ist, belohnt worden ist, nämlich durch immerhin durch die Anerkennung des Papstes, dass es sich hier um ein gerechtfertigtes Anliegen handelt. Was in den Köpfen geschieht der Menschen, denn da müsste ein liturgisches Gefühl natürlich zuallererst da sein, sonst ist Liturgie nicht möglich. Das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Würde der Mensch dadurch perfekter werden? Hat er nicht da einfach dann nur einen, wieder einen Halt, den man ihm gibt?
Ja, Liturgie ist objektive, das Erlebnis von objektiver, nicht gewillkürter Form. Und ich glaube, dass das tatsächlich also ungeheuer wohltuend für die Menschen wäre, wenn sie solche objektive Form, in die sie eintreten können, die für sie da ist, die aber nicht von ihnen gemacht ist und die nicht ihren Geschmack, ihren Willen unterworfen ist. Von solchen Punkten auszugehen, ist für alle schöpferischen Menschen ungeheuer fruchtbar. Deswegen die Künstler heute wahrscheinlich die Letzten sind, oder die einzigen oder die wichtigste Gruppe vielleicht, die dieses Anliegen um den Kampf um die alte Liturgie wirklich verstanden haben.
Aber ist da nicht ein gewisser Widerspruch, dass der Künstler ja eigentlich der ist, der frei sein will, der sich von diesen Konventionen, von liturgischen Regelungen, vielleicht auch Gängelungen, ich sag's mal so, sich eigentlich befreien will? Ja, eigentlich doch ein Widerspruch.
Das ist eben auch der alte Gegensatz zwischen den Maßstäben der Akademie und der individuellen Freiheit. Sie ist letztlich nur möglich, dann, wenn es auch den Maßstab gibt, wenn es auch das Korsett gibt. Freiheit kann sich überhaupt nur definieren im Gegensatz zur Form. Also sie wird zu etwas amorphen, formlosen, wenn sie sich nicht in Auseinandersetzung mit der Form befindet. Deswegen ist für die Freiheit ist die Form ganz, ganz wichtig. Wir sehen es schon politisch. Für die Freiheit ist die Verfassung erforderlich. Verfassung ist eine strenge politische Form. Nur sie garantiert Freiheit.
Wie viel Form, um nochmal bei Mond und das Mädchen anzuknüpfen, ist in diesem Roman? Sie haben gesagt, Sie haben ihn sehr geplant, Sie haben ihn angelehnt an den Mondzyklus. Steckt noch mehr drin?
Ja, es stecken viele kleine Sachen drin. Die Bücher sind immer vollgestopft. Das möchte ich gar nicht jetzt mit Motiven vollgestopft, möchte ich gar nicht jetzt vorwegnehmen. Es gibt Leser, die einen Blick dafür haben und die diese einzelnen Bonbons, die da eingewickelt sind, eben dann finden und auswickeln. Aber man muss sie nicht finden. Das Buch ist auch ohne diese Fülle der Anspielungen, ohne diese vielen Bezüge auf Literatur und Religion und Philosophie eigentlich verständlich.
In der Tat finde auch ich, das ist das Schöne an diesem Roman. Er kommt sehr schön daher und man kann, wenn man möchte, in diese Tiefen abtauchen. Ich denke, das Gespräch war sehr interessant. Es werden sicherlich einige Fragen, jetzt haben wir aufgeworfen, aber die Zeit ist wie immer natürlich begrenzt. Herr Mosebach, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch weitere gute Gespräche auf der Messe.
Vielen Dank, Herr Tischer. Dankeschön.
Weitere Infos zu dieser Podcast-Folge finden Sie unter www.literaturcafé.de.